Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind bei Episode 7 von unserem Hochzeitspodcast Ja und Jetzt. Wir freuen uns auf eine neue Folge. Mir gegenüber ist die Anna Eblinger, die heute wieder aus Wien zu mir angereist ist, damit wir heute persönlich einen Podcast für euch aufnehmen. Und es geht um das Thema Nachhaltigkeit.
Genau, wir stehen jetzt hier gerade in deinem Büro mit unserem Podcast-Setup, wo wir uns da langsam dran gewöhnt haben, würde ich sagen.
Auch schon dann mal cool, finde ich.
Ja, und heute wollen wir Bräuten und Hochzeitspaaren zeigen, wie sie ihre Hochzeit ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Aber wir wollen ihnen auch sie ein bisschen aufklären, was die Produktion von Brautkleidern angeht, wie es überhaupt zu einem Brautkleid kommt, wo die herkommen. Und einfach, ja, würde ich sagen, sehr viel Hintergrundinformationen wollen wir ihnen heute mit in die Hand geben. Und dann fangen wir gleich einmal mit dem großen Thema Nachhaltigkeit an, weil eine Hochzeit an sich ist ja nicht wirklich ein sehr nachhaltiges Event.
Kann man nicht unbedingt behaupten, ja, richtig.
Da werden sehr viele Dinge gekauft und angezogen und getragen und mitgegeben, die oftmals nur an diesem einen Tag verwendet werden. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast heute auch, um einfach kleine Tipps zu geben, wie man diesen Tag nachhaltiger gestalten kann. Weil nachhaltige Hochzeitsmode, gibt's das überhaupt?
Ja, es gibt nachhaltig produzierte Hochzeitsmode, natürlich. Es gibt nachhaltig produzierte Brautkleider und nachhaltig produzierte Anzüge. Da haben wir speziell bei den Anzügen einen Hersteller, der aus Belgien stammt, Good Manners, kann ich auch gerne nennen, der also eine nachhaltigere Produktion als das gibt's nahezu gar nicht. Da haben wir ein 15-seitiges Dossier bekommen, wo man sieht, im Grunde fast jede einzelne Faser kann da zurückverfolgt werden, wo das herkommt, wird mit recycelten Materialien gearbeitet und so weiter. Und natürlich ist das überhaupt für die Produktion von Brautkleidern auch ein Riesenthema. Viele Unternehmen und viele Hersteller setzen da mittlerweile ganz, ganz großen Wert drauf, dass es nachhaltig im größten Sinne möglich ist.
Mhm. Vor allem bei Good Manners merkt man ja auch, wie Nachhaltigkeit gelebt wird, weil da geht es ja nicht nur, wie du sagst, um die Stoffe, sondern auch um die Fäden, um die Knöpfe, um die Produktionsart. Jede Produktionsart ist nicht gleich und nur weil zum Beispiel dann auf manchen Kleidern Made in China steht, bedeutet das ja auch nicht, dass die qualitativ schlechter sind.
Nein, um Gottes Willen. Das habe ich erst vor kurzem zu einer Braut gesagt, die hat zu mir gemeint, Masi ist jetzt draufgekommen und war ganz entsetzt. In meinem Brautkleid steht am Label drauf Made in China. Und was das jetzt, also warum das Kleid jetzt so viel kostet, ja, so in der Richtung. Und ich habe dann gesagt, Moment, nicht alles, also Made in China ist nicht per se schlecht. Wenn ich mich da jetzt einfach da bei uns jetzt so umschaue, bei mir im Büro, was da jetzt herumsteht, da ist ein iPhone, ein zweites iPhone, ein Rekorder, da haben wir zwei Mikrofone, da haben wir einen Laptop, da haben wir ein MacBook, dann haben wir nur, also und, was da alles sichtbar ist, all das ist 100% Made in China. Und das sind gute Produkte, mit guten Qualitäten. Und genauso ist es bei den Brautkleidern oder auch bei Herrenanzüge kommen kaum aus China. Die meisten Herrenanzüge sind aus europäischer Produktion, also nahezu alle. Aber bei den Brautkleidern ist es immer noch der Fall, dass es große Produktionsstätten gibt von speziell sehr großen Herstellern. Da ist mir allerdings ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, dass dort mit fairen Bedingungen zu fairen Produktionsangeboten gearbeitet wird. Das heißt, es sind europäische Standards, die dort eingehalten werden. Ich war da selber schon dort. Ich habe selber schon mehrere dieser Produktionsstätten besucht. Dort machen die Leute, haben keine 14, 15 Stunden Tage, sondern ganz genau so wie bei uns in Europa, zwischen 8 und maximal 10 Stunden, machen ihre ganz normalen Pausen. Es sind halt dort in einer Schneiderei oder in einer Produktion, dort sitzen halt nicht 50, sondern dort sitzen halt 500. Ja? Und da gingen einfach andere Stückzahlen raus. Nur da muss man auch wissen, dass diese großen Firmen, die ganz großen Hersteller, diese sogenannten Big Player in der Brautmodeindustrie oder in der Brautmodebranche, die agieren natürlich auch weltweit. Die sind international tätig. Die liefern nach Australien, die liefern nach Asien, die liefern nach Europa. Also in alle Kontinente, in hunderte Länder. Und da gibt's natürlich hunderttausende Bräute, ja, die da ein Brautkleid aus diesen Produktionen bekommen.
Das ist etwas, was viele oft vergessen. Denn ein Brautkleid ist für die Braut ihr eines Kleid,
das natürlich,
eine Traumkleid.
Das ist es immer und das wird es auch bleiben. Und das kann ich auch jeder Braut versichern, es wird auch immer noch und auch in Zukunft jedes Brautkleid einer Braut von Hand genäht. Es gibt dafür keine Roboter oder keine irgendwelche Maschinen, die das machen. Es muss ein Brautkleid von Hand genäht werden. Es muss ein Reißverschluss von Hand in ein Brautkleid hineingenäht werden. Es muss ein Oberteil angenäht werden an den Rock, es muss der Rock genäht werden. Also es wird alles von Hand genäht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch, was ich in diesem Zusammenhang noch gleich erwähnen möchte, ist auch zum Thema Nachhaltigkeit. Die verwendeten Materialien werden von unseren Herstellern bewusst so gewählt, dass sie, soweit es möglich ist und eben auch in der Produktion vertretbar ist, nachhaltig produziert oder eben aus nachhaltigen Produktionen kommen. Man kann nicht jedes Material oder jeden Satin oder jeden Taft für jede Art von Kleid verwenden. Also es eignen sich einfach gewisse Stoffe nur für gewisse Schnitte und gewisse Materialien auch nur für gewisse Verarbeitungsorten. Man kann nicht jedes Kleid plissieren, also man kann nicht jedes Material plissieren. Man kann nicht jedes Material so in Falten legen, dass es nicht aufträgt. Man kann nicht jedes Material ganz, ganz duftig weich gestalten. Es gibt halt einfach Unterschiede. Mhm. Und was auch ganz, ganz wichtig ist zu wissen, auch wie bei einem Möbelstück oder wie bei einem Auto oder bei Lampen oder wie auch immer, ist ein Brautkleid natürlich auch getestet und muss gewissen Standards entsprechen. Da gibt's Reißverschlüsse, die eingenäht werden. Diese Reißverschlüsse sind natürlich getestet. Die müssen das aushalten, dass man die 100-mal auf und zu und auf und zu und auf und zu macht, ohne dass die kaputt werden. Genauso bei Knöpfen, genauso bei Spitzen. Also es ist alles, was die Kundin bei uns erhält, ein qualitativ hoch durchdachtes und durchgechecktes Produkt. Das Kleid, das Brautkleid, das zu uns kommt, geht durch ganz, ganz viele Qualitätsstandards durch und Qualitätschecks durch, wird vor der Lieferung dann noch einmal kontrolliert und auch dann bei uns im Geschäft, bevor wir es in den Verkauf geben, noch einmal entkontrolliert. Bei uns gibt es nur einwandfreie High-Quality-Produkte.
Ja, da ist Made in China ist nicht gleich Made in China.
Na.
Und viele haben da einfach ein Vorurteil vor dieser Produktion. Aber es geht ja auch darum, die Kosten niedrig zu halten, aber auch die Qualität der Ware zu wahren. Und das kann eben in China garantiert werden, weil auch die europäische Produktion ansonsten ja auch teurer wäre. Ich erinnere mich gerade an ein Brautkleid, das hier im Geschäft war, das von dem Stehkragen bis zur 2 Meter langen Schleppe aus italienischer Hand gearbeiteter Spitze
ja.
war.
Ja.
Dieses Kleid war wunderschön.
Ja, hat auch 10.000 Euro gekostet.
Das ist es.
Genau. Ja, ja.
Das sind dann solche Kleider. Das heißt aber auch für dich als Handelsunternehmen gilt es für dich ja auch verschiedene, sagen wir mal, Standards zu wahren, was deinen Umgang mit der Umwelt, was deinen
beeinflusst.
Ja. Was macht denn da Hänsel und Gretel, um da nachhaltig zu agieren?
Oh ja, da machen wir schon einige Sachen. Also wir haben, ich fange jetzt einfach ganz ungeordnet an, also ohne irgendeiner gewissen Wertigkeit oder Reihenfolge. Wir verzichten zum Beispiel auf Kleiderbügel in der Lieferung. Also wenn uns Firmen Kleider schicken, dann kommen die ja von vielen Lieferanten mit ihren gebrandeten Kleiderbügeln. Wir sagen denen immer, wir brauchen die nicht, weil wir verwenden sie auch nicht. Wir haben unsere eigenen Kleiderbügel, die auch dann die Braut mit nach Hause bekommt. Also das ist zum Beispiel etwas, wo wir schon darauf achten, dass wir nicht, da geht es einfach jetzt um Müll, ja, dass wir das vermeiden. Das Zweite, wenn wir solche Kleiderbügel dann doch immer wieder bekommen, weil es gibt manche Lieferanten, bei denen ist es einfach so in der Abfolge des Einpackens mit dabei. Das ist für die ein zu großer Aufwand, das wieder rauszunehmen. Diese Kleiderbügel, die bei uns dann eben übrig bleiben, die werden entweder an unsere Mitarbeiter verteilt, weil jeder braucht immer irgendwas für den eigenen Kasten, und da sind ja auch manchmal sehr schöne Holzbügel dabei zum Beispiel. Oder das Zweite, was wir machen, wir haben eine große Textilreinigung in der Nähe, der kommt so einmal alle 4 Wochen und holt sich eine riesen Schachtel mit Kleiderbügeln ab, die er dann eben auch wieder für seine gereinigten Teile an seine Kunden ausgibt. Also so, das ist im Grunde so eine Art Kreislaufwirtschaft. Ne?
Ja.
Was wir auch achten, wir haben unseren Druck, den wir, also unsere Papiere, die wir verwenden, sind aus recyceltem Papier. Wir schauen ganz bewusst, dass wir nach Möglichkeit so wenig als möglich ausdrucken, sondern uns auch untereinander in den Büros mehr E-Mails schicken oder uns eben anrufen, dass wir das Druck vermeiden. Wir haben eine Mitarbeiterkleidung für unsere Damen im Verkauf. Wir haben 35 Mitarbeiterinnen und alle werden da von mir ausgestattet. Jetzt haben wir einen Stoff gekauft und nutzen gerade die Zeit. Jetzt im November, Dezember ist es bei uns in der Schneiderei ein bisschen ruhiger, sodass wir unsere Mitarbeiterkleidung jetzt auch selber nähen. Ja, wir können das individuell anfertigen. Das heißt, es muss sich keine Mitarbeiterin regelmäßig neues Gewand kaufen, sondern wir haben da etwas, was wir zur Verfügung stehen. Also alle diese Dinge sind natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, und dann haben wir natürlich ein E-Auto und ich fahre auch ein Hybridauto. Also wir machen einfach viele Dinge. Wir haben die ganze Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt. Wir haben unseren Zubau in Holzkonstruktion. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir ständig umsetzen. Auch in der Deko. Wir haben jetzt unsere gesamte Deko auf Seidenorchideenblumen zum Beispiel umgestellt, was entzückend ausschaut und wo uns die Kunden sogar fragen, was sind die echt? Ja, sie schauen tatsächlich sehr, sehr echt aus. Es gibt viele Dinge im Kleinen, ja, die letztendlich Großes bewirken. Und wenn mir irgendwer sagt, na, im Kleinen, es hilft ja nichts, wenn ich das und das mache, doch, es hilft, jeder einzelne kleine Schritt hilft uns, da die Welt besser zu machen.
Auf jeden Fall. Und vor allem heute geht es ja auch in unserer Folge um diese kleinen Schritte, die Brautpaare in ihrer Hochzeit setzen können, um sie einfach etwas nachhaltiger gestalten zu können. Nämlich eine Sache, die du jetzt gerade nicht aufgezählt hast, aber die unsere Brautpaare auch machen können, sind die regionalen Anbieter.
Natürlich.
Es ist dir hier sogar wichtig, dass selbst unser Webseitenanbieter, selbst unsere Fotografen, das Catering, sind alles Dinge, wo du immer darauf achtest, dass das aus der Region kommt. Und das ist ja auch ein großer Tipp, den wir Hochzeitspaaren an die Hand geben können, ja, dass man damit schon sehr viel verändern kann, wenn man da einfach darauf achtet, wo das alles herkommt.
Ja, und auch alleine die Lieferwege, ja, oder die Anfahrtswege. Wenn ich jetzt in Oberösterreich heirate, werde ich mir ja keinen Fotografen aus Vorarlberg nehmen, der dann 4 Stunden, 5 Stunden mit dem Auto meistens zu uns, also nach Oberösterreich herfahren muss. Also es gibt immer im Umfeld, also ich sage immer, wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt, ja, und geh nicht fort, kauf im Ort.
Aber was gibt es denn noch für jetzt zum Beispiel Upcycling-Ideen, die die Bräute oder Brautpaare in ihre Planung integrieren können? Weil, wie du es schon gesagt hast, gibt es zum Beispiel nicht nur die echten Blumen, sondern auch die Seidenblumen, die man sich ja auch oft schon mieten kann und man gar nicht kaufen muss.
Ganz richtig, ganz richtig. Das hören wir immer von Floristen, dass die nicht nur echte Sträuße machen, sondern eben mittlerweile auch viele Seidenblumen verwenden oder eben auch eine bestimmte Hochzeitsdeko in unterschiedlichen Farben anbieten oder in unterschiedlichen Stilrichtungen anbieten, die sich die Brautpaare dann für die jeweilige Hochzeit auch mieten können. Ja, und das ist natürlich schon ein riesen, riesen Vorteil, weil da wird ja nichts kaputt und da passiert ja auch nichts, wenn ich ein schönes Blumenbouquet in Seidenblumen auf den Tisch stelle, das nehme ich wieder und verwende es bei der nächsten Hochzeit. So ist jedem geholfen und der Umwelt natürlich am allermeisten.
Natürlich. Es gibt aber auch, gerade für Blumen, so super süße andere Ideen, wie man halt nachher den Blumenstrauß noch verwerten kann.
Ja,
gell?
Ja. Da habe ich jetzt eine Firma entdeckt, die kann ich euch dann eben verlinken. In unseren Shownotes werden wir euch das verlinken, die Waldpoppy. Die macht Konservierungen von Brautsträußen. Ganz, ganz lässig. Die macht Bilder aus diesen Sträußen oder eben Kerzenhalter oder so Briefbeschwerer. Ganz, ganz coole Sachen. Also auch da kann man den Brautstrauß eben zum Beispiel wiederverwerten. Und es gibt ja nicht nur für die Blumen verwertbare Möglichkeiten oder eben wiederverwendbare Möglichkeiten, sondern auch bei der Bekleidung. Ja, wir haben ja Jacken, zum Beispiel Jeansjacken, die die Braut dann nach der Hochzeit wieder tragen kann. Dann nehmen wir manchmal für die Hochzeit Spitzen drauf, dass das ein bisschen bräutlicher wird. Ja, das ist mit einer Schere und mit drei Handgriffen ist das gleich wieder herunter und die Jeansjacke kann wieder getragen werden. Letzte Folge haben wir über die Hochzeitssneaker gesprochen.
Ja, genau.
Die können natürlich auch wieder verwendet werden. Die Schuhe können eingefärbt werden, wieder getragen werden. Speziell bei den Herren, die haben sowieso da einen Vorteil, weil die Anzüge sehr oft so gestaltet sind, dass sie dreiteilig gekauft werden, also mit einer passenden Weste und nur mit der Schmuckweste ergänzt werden für den Bräutigam. Auch diese Teile werden jederzeit wieder getragen, auch auf anderen Hochzeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Dinge und die Bekleidung eben weiter zu verwenden.
Mhm. Ich überlege auch gerade, weil sich bei uns auch schon der Trend zu den Gastgeschenken so eingeschlichen hat. Früher hatte ich das Gefühl, war das gar nicht so präsent oder vielleicht fällt es mir jetzt auch einfach mehr auf, dass auf jedem Event werden Gastgeschenke ausgeteilt. Und wie könnte man das zum Beispiel nachhaltiger gestalten?
Ja, indem man es lässt. Also mein... Das ist jetzt vielleicht nicht so populär, aber mein Ansatz ist, also ich bin der Meinung, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werde, dann bringe ich ein Geschenk. Ich erwarte mir da kein Gastgeschenk. Wer das eingeführt hat, weiß ich nicht. Ist etwas, ja, es ist nett, aber absolut nicht erforderlich und würde ich mir auch nie erwarten. Ja?
Mhm.
Aber das, ich bin natürlich da jetzt nicht der Nabel der Welt und die Allwissende, sondern das machen natürlich viele Brautpaare sehr gerne. Nur da empfehle ich natürlich auch, etwas zu verwenden, womit man das mal verwenden kann oder das mal auch brauchen kann.
Oder was auch auf der Hochzeit gebraucht wird.
Zum Beispiel.
Ich erinnere mich an eine Hochzeit im Sommer, da haben alle Herren so florale Ansteckblumen bekommen, was total süß war. Und die Frauen haben natürlich Taschentücher für die Freudentränen in die Hand gedrückt bekommen und auch Seifenblasen, die dann nachher verwendet worden sind, als das Brautpaar dann mit der Trauung fertig war und von der Trauung sozusagen weggegangen ist. Da sind ja diese Seifenblasen dann nachhaltiger als...
Auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was sich verändert hat, weil früher wurde ja Reis gestreut. Das ist erstens einmal sowieso bei vielen, vielen Kirchen gar nicht mehr erlaubt, weil es nie wen gegeben hat, der das dann wieder zusammenkehrt. Und außerdem, ich habe das nie gern gehabt, weil es ist einfach eine Verschwendung von Lebensmitteln, die absolut,
Nicht nötig.
Genau, braucht man nicht.
Und dann ist ja teilweise auch umgestiegen worden. Wir sehen ja so viele Hochzeitsfotos. Ab und zu sieht man dann auch noch, aber jetzt eben nicht mehr, aber früher, Konfetti.
Ja.
Hat man auch gesehen. Ebenso eine ziemlich große Sauerei.
Ja.
Und dann gab's noch die Blütenblätter.
Ja.
Und da von all diesen Optionen finde ich dann die Seifenblasen. Am süßesten auch.
Ja, das ist einfach, wie gesagt, das ist einfach der persönliche Zugang, aber man kann natürlich viele dieser Dinge nachhaltig gestalten oder eben Waste vermeiden. Ja, also.
Ja, und das ist am Ende auch eigentlich nur im Sinne von dem Budget auch, weil man sollte sich wirklich Gedanken machen, wofür möchte ich Geld ausgeben und wofür nicht. Und es kostet jedes Essen, es kostet jeder Gast schon genug. Da finde ich auch nicht, dass man da eben noch mit Gastgeschenken auffahren muss. Überhaupt.
Na, gibt kein Muss, aber das ist halt einfach, es hat sich eingebürgert. Ja.
Mhm.
Und wenn schon Gastgeschenke, dann bin ich auch der Meinung, dass halt da so selbstgemachte Marmeladen oder so kleine Bärlauchsalzgläser oder irgendwas, was ich halt dann einfach auch wieder zum Beispiel in meiner Küche dann verwende und daran denke, ah ja genau, das war ja bei der Hochzeit von der Simone und vom Hans, ja zum Beispiel. Und also sowas finde ich einfach nett. Mhm. Aber es ist halt einfach so schade, wenn man bei einer Hochzeit ist und das sind riesengroße Blumenbouquets und im Grunde kriegst du am nächsten Tag so ein Blumenbouquet von der Braut mit nach Hause und am übernächsten Tag ist es kaputt.
Ja. Ja,
und es kostet einfach alles ein Vermögen und das ist auch im Sinne der Floristen, weil viele Floristen haben natürlich dann auch die Möglichkeit, Blumen zu verwenden, die es vielleicht zur Saison, wo die Hochzeit stattfindet, gar nicht gibt. Ja, also man kann möglicherweise dann im Jänner mit Sonnenblumen heiraten, wenn man möchte, ja, weil es die eben in Seidenblumenort gibt oder ja, da sind natürlich dann auch keine Grenzen gesetzt.
Ja, und es sind genau auch einfach diese Kleinigkeiten, die man überdenken kann, weil ich überlege auch gerade, das schönste Gastgeschenk, das ich mal in die Hand gedruckt bekommen habe, war auf dem Event, war ein Fotograf unterwegs, der auch einfach schon einen Drucker dabei hatte und dann konnte man diesem Fotografen von sich selber die Bilder schon abkaufen. Das heißt, das Brautpaar hat weder Geld ausgeben müssen und der Fotograf ist am Ende herumgegangen, hat einem die Fotos gezeigt und dann hat man die für 5 € oder 4 € da gleich kaufen können und das fand ich eine schöne Idee, weil dann hatte ich ein schönes Foto von mir.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass ich da mit dem Brautpaar nicht auch noch zur Last gefallen bin, nicht auch noch mehr gekostet.
Gespart.
Genau. Und das war eine super schöne Aktion und jeder ist dann auch einfach mit einem schönen Foto von sich selber nach Hause gegangen.
Naja, mittlerweile wird ja auch viel digitalisiert. Also es werden ja oft Fotos nicht mehr ausgedruckt, sondern eben als Links weitergeschickt. Es werden auch sehr oft schon Einladungen als digital verschickt, entweder per WhatsApp oder eben auch per E-Mail. Die Karten, die Menükarten, das bleibt natürlich alles weiterhin gedruckt. Das finde ich auch schön. Ja? Also das ist zum Beispiel was ich jetzt so gar nicht so mag, wenn ich in ein Restaurant komme und dort ist ein QR-Code und ich muss mich da mit meinem Telefon einloggen, dann sehe ich das nur so klar. Also das ist vielleicht auch ein Generationenthema. Aber wie gesagt, diese Links, die verschickt werden, das finde ich schon ganz geschickt. Also das ist schon eine gute Idee.
Ja, vor allem gibt es ja auch einen Mittelweg. Man kann zum Beispiel eine sehr viel schlichtere Einladung wählen und dafür dann aber zum Beispiel eine Hochzeitswebseite drauf verlinken.
Genau, zum Beispiel.
Wo es dann 1000 mehr Informationen kannst du ja auf so eine Website packen, was den Dresscode angeht, was aber auch die Antworten angeht, dass man klickt, hier kommt man, das möchte ich essen, man nimmt jemanden mit oder nicht. Das sind ja Dinge, die man dann elektronisch auch manchmal sehr viel effizienter lösen kann als eine Rücksendeadresse auf einem Briefkopf.
Und wichtig ist auch immer, ich frage auch viele Bräute, ob sie das auch wirklich brauchen, was sie bei uns manchmal wollen. Also mein Standardsatz ist immer, wir haben alles, was sie brauchen. Was sie nicht brauchen, haben wir auch nicht. Ja, also es gibt schon Dinge, die einfach nicht notwendig sind bei einer Hochzeit. Und es gibt auch zum Beispiel Fragen von Bräuten, wo sie sagen, ich heirate im Oktober und jetzt haben wir angenommen Februar oder März und die Braut sucht ihr Brautkleid aus für eine Oktober-November-Hochzeit und sagt, ja, was kaufe ich mir denn da drüber? Was brauche ich denn? Ich brauche da unbedingt was drüber, weil mir wird sicher kalt. Meine Empfehlung ist da immer die, jetzt warten wir mal ab, wie das Wetter tatsächlich wird. Weil wir hatten jetzt, wenn man so ein bisschen zurückschaut, wunderschöne Oktober und sogar der November war bis Mitte November schön. Also zumindest nicht so, dass es Minusgrade hatte. Ne? Und wenn du im Oktober heiratest, dann kann es da passieren, dass du einen schönen Altweibersommertag erwischst, der untertags noch 20 Grad hat oder 18 Grad hat. Dann braucht man in Wahrheit nichts drüber. Und manchmal kommen die Bräute und dann nehmen sie so eine ganz dünne Tüllstola, wo ich dann sage, so liebe Braut, was machen wir denn damit? Ist da jetzt wärmer? Ne? Und sie sagt mir, nein, es ist mir nicht wärmer, aber es ist einfach für den Kopf. Ne? Also da sage ich dann auch, entweder kaufe ich mir was wirklich Sinn macht und mich warm hält, oder ich verzichte darauf. Mhm. Weil nur irgendwas umzuhängen, dass ich halt irgendwas drüber habe, wo ich meistens dann auch das Kleid verdecke, ist jetzt für mich, ist kein Mehrwert. Also bringt der Braut jetzt nichts. Ne? Und wenn schon wir was über das Kleid drüber geben, dann eben eine Kaschmir-Stola oder ein Kaschmir-Jäckchen oder ein Angora-Jäckchen. Und auch da schaue ich immer drauf, dass das Teile sind, die Braut dann eben später wieder tragen kann. Entweder einen schönen Pulli, den sie dann eben wieder über ein weißes Blusel drüber tragen kann oder eben so ein Kaschmir-Jackerl, das geht über ein T-Shirt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das wieder zu verwenden. Und wie gesagt, ich würde auch nur Dinge kaufen, die man tatsächlich braucht.
Ja, und vor allem kann man ja auch im Bekanntenkreis herumschauen, gerade bei so Sachen, wo man sich nicht sicher ist, ob man sie wirklich benötigt, wie zum Beispiel einen Überwurf. Na, vielleicht hat die Freundin, die letztes oder vorletztes Jahr geheiratet hat, eine Alternative, nur damit man sich beruhigt fühlt,
genau,
aber dann auch nicht extra Geld ausgegeben hat für etwas, das man nicht braucht.
Genau, wir haben zum Beispiel jetzt auch aufgehört, Brauttaschen anzubieten.
Ja.
Weil ganz viele Brautkleider haben ja Taschen, also so Hosentaschen, also Rocktaschen, ja, wo man was unterbringen kann, wo man zumindest einen Lippenstift reinkriegt oder eben Taschentuch. Und ganz viele Brautpaare heiraten ja mittlerweile auf irgendwelchen speziellen Hochzeitslocations. Da gibt es immer einen Raum, wo man einen Korb reinstellen kann mit den Dingen, die man an dem Tag braucht oder die man in irgendeiner Form verwenden möchte, sei es jetzt eben irgendwelche Make-up-Accessoires oder irgendwelche Mineralwasserflaschen oder wie auch immer, oder auch das Handy, das man dort zwischen platziert zum Beispiel. Jetzt ist es für die Braut gar nicht mehr erforderlich, dass die eine Tasche trägt. Ja? Früher waren das so Beutelchen, ja? Die gibt es ohnehin schon länger nicht mehr, aber die Brauttaschen sind da jetzt beim großen Brautkleid eher abgekommen. Bei einem Standesamtkleid, wo dann die Hochzeit etwas kleiner ist oder manchmal nur 6, 8 Leute sind, da werden schon noch gerne Taschen genommen, weil da braucht man oft was, was man so bei sich hat. Aber bei großen Hochzeiten mit den großen Brautkleidern ist da kann man drauf verzichten.
Ich würde auch eher meinen, dass es mehr die Aufgabe der Brautjungfer ist.
Ganz genau, für das.
Eine
genau.
große Tasche
für das
zu haben.
Haben wir die Brautjungfer.
Ja, weil diese Taschen in den Brautkleidern, die sollte man ja nicht wirklich für große Sachen
nutzen. Nein, natürlich
nutzen.
Darf man die nicht befüllen.
Weil das sieht man dann auf jedem Foto, wenn da dieser Handyabdruck drauf ist.
Nein. Naja, es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit bei Accessoires oder eben bei der Ausstattung der Hochzeit für Blumen und so weiter, sondern es geht schon auch um das Kleid. Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, Kleider entweder auszuborgen oder eben die auch einmal getragen oder eben Secondhand zu kaufen.
Ja, aber das findet eigentlich gar nicht so viel Anklang, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Weil ja, also man möchte ja auch nicht abergläubisch sein, aber manchmal gilt dann auch einfach dieses, das ist mein Kleid, in dem heirate ich, da ist mein Glück da drinnen. Und dann so ein geborgtes, ein ausgeliehenes Brautkleid. Ich habe das Gefühl, dass relativ wenige Bräute sich dafür entscheiden.
Ja, es sind weniger, als man vermutet. Ja? Und ich habe erst vor kurzem eine Braut gehabt, ich sage das ja immer wieder, ja? Sie kann ja das Kleid nach der Hochzeit eben verkaufen oder eben ja, auf einer speziellen Website anbieten oder in ein Geschäft bringen, die Second-Hand-Kleider anbieten. Und vor kurzem hat eine Braut zu mir gesagt, nein, hat gesagt, Frau Röhlinger, ich mache das nicht, weil da hängt der ganze Tag dran. Und ich habe eine Kundin gehabt, die hat gesagt, sie hat das nicht einmal reinigen lassen. Sie hat das Kleid, so wie es war, schmutzig, einfach in einen Kleidersack aufgehängt und sie gesagt, sie lasst es auch nicht reinigen, weil das ist der Tag. Ja?
Ja.
Das ist mit so vielen Emotionen verbunden und sie sagt, das will sie nicht.
Mhm.
Und das Thema ist auch das, wenn man ein Kleid verkaufen möchte, dann muss man das sofort machen. Nur dann macht es auch Sinn, weil wenn ich jetzt im Juli oder im August heirate, dann muss ich das Kleid, wenn ich am 5. August heirate, muss ich es am 7. August in die Putzerei bringen, am 10. August aus der Putzerei holen und am 13. August online anbieten oder in ein Geschäft bringen. Dann ist es ein top aktuelles Kleid aus der Saison und dann macht es nur Sinn für eine Braut, die vielleicht kurzfristig nur ein Kleid braucht für September, Oktober oder für Anfang nächsten Jahres, ein top aktuelles Kleid zu einem möglicherweise etwas günstigeren Preis zu bekommen. Nur das Thema ist auch auf das, die Bräute haben da falsche Vorstellungen von dem Preis, den sie dafür bekommen. Ja, wenn so ein Brautkleid 1.500 Euro angenommen gekostet hat, mit der Änderung und allem drum und dran vielleicht 2.000 Euro gekostet hat, dann glaubt die Braut, dass sie für dieses Kleid noch, weiß ich nicht, 1.200, 1.300 Euro kriegt. Das ist nicht der Fall. Die Änderungen sind dem Unternehmen, der euch das dann in Kommission nimmt, völlig wurscht. Die sagen, das Kleid hat so und so viel gekostet und du kriegst maximal ein Drittel von diesem Preis. Also wenn eine Braut für ein Kleid, das eben 1.500 Euro kostet hat, wenn sie dann noch 500 Euro bekommt, dann ist das super.
Mhm.
Ja? Und dann sagen die Bräute natürlich, naja, für das, ja, weil reinigen muss ich es auch lassen. Und für das ist es mir dann doch nicht wert. Und dann wollen sie oft gar nicht so kurzfristig das Kleid eben hergeben. Dann können sie sich natürlich auch nicht trennen, weil das ist ja gerade erst, war ja gerade erst dieser schöne Tag. Und wenn sie es aber dann erst nach 3 bis 4 oder 5 Jahren probieren, das Kleid zu verkaufen, dann ist es einfach zu spät. Dann ist das Kleid, so schade es ist, aber dann ist es für eine andere Braut einfach nichts mehr wert. Ja? Mhm. Und das ist immer das, dieser ideelle Wert ist da einfach das Wichtige.
Das wollte ich gerade sagen. Man kauft ja ein Brautkleid nicht, weil man für einen Tag ein Kleid braucht, sondern man kauft ein Brautkleid und selbst der Termin ist so emotional. Genau. Die Durchschnittsbraut hat sich vielleicht seit sie 16 ist schon Gedanken darüber gemacht.
Ich würde sagen, mit 3 geht's los.
Und es wird ja dann auch eben perfekt an den Körper der Braut angepasst. Das heißt, es ist dann auch noch ein sehr individuelles Stück. Aber gibt es eigentlich noch Bräute, die Kleider ihrer Mütter anziehen?
Ja.
Das war ja früher.
Ja, doch, durchaus. Aber wenig natürlich, sehr, sehr wenig, weil viele, viele Mütter einfach die Kleider zum Teil gar nicht mehr haben. Oder manchmal aus den Kleidern, früher wurde ja noch viel mehr geschneidert als heutzutage, die haben dann manchmal aus den Brautkleidern so Erstkommunionkleider genäht. Ja, oder so ein Taufkleid oder irgend sowas zum Beispiel draus gemacht. Mhm. Jetzt gibt es dann die Kleider manchmal gar nicht mehr.
Ja.
Und ab und zu kommt das schon vor. Also ich sage jetzt einmal, bei mir im Geschäft, wie oft erlebe ich das? Ja, 2 bis 3 Mal im Jahr, ja, dass eine Braut sagt, sie trägt das Kleid ihrer Mutter, sie möchte jetzt nur Accessoires dazu zum Beispiel. Ne?
Ja, ich muss gerade dann denken, weil ich auf TikTok eine Schneiderin gefunden habe, die aus den Kleidern der Mütter, die einfach unten abschneidet und es werden dann Partydresses draus
super
gemacht.
Genau.
Das fand ich auch total süß, weil oftmals müsste man ja auch die Kleider der Mütter so wahnsinnig anpassen und schon fast auseinandernehmen, damit sie halt den heutigen Trends irgendwie entsprechen.
Genau.
Und dann ist es ja auch fast gar nicht mehr das Kleid der Mutter.
Ja.
Und da fand ich es einen sehr süßen Mittelweg. Einfach abschneiden,
ja,
gesagt, wenn man das aushält.
Die Tochter muss halt dann auch in das Kleid hineinpassen.
Das ist es.
Das Thema ist auch, dass viele dieser Kleider natürlich nach vielen Jahren, weil oft ist das ja dann 20, 25, 30 Jahre alt, dass diese Kleider einfach auch vergilben und dass Stoffe natürlich nach einer gewissen Zeit einfach auch brechen. Ja, also dass sie einfach die Haltbarkeit nicht mehr aufweisen.
Mhm. Aber nicht nur bei der Bekleidung sollte man auf die Produktion achten, wo es herkommt und die Nachhaltigkeit nachfragen, auch beim Schmuck, gell?
Ja.
Weil wir arbeiten ja mit Rauschmeier zusammen, was die Trauringe angeht und natürlich auch noch Namensketten und Schmuck jeglicher Art. Und da muss man auch sehr darauf achten, wo kommen denn die Steine her, wo kommt das Gold her? Damit sollte man sich auch als Brautpaar befassen.
Rauschmeier produziert auch zu 100% in Deutschland. Dort wird von Juwelieren, werden dort diese Ringe geschmiedet. Also das ist nicht so, dass das jetzt, weil es ein Trauring-Konfigurator ist, dass da jetzt irgendein Computerprogramm irgendeinen Roboter da jetzt anstoßt und sagt so, und der macht jetzt die Ringe. Nein, ihr designt euch da die Ringe im Konfigurator selber. Dieses Bild und das, was man ausgesucht hat, geht dann natürlich zum Juwelier, zum Rauschmeier-Juwelier. Der hat dann die Anforderung, der sieht, wie der Ring ausschauen soll, der sieht, wie viele Steine, welche Art, welcher Goldanteil und so weiter. Und dann wird anhand dieser Vorgaben der Ring von Hand von einem Goldschmied gefertigt.
Ja, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit mal so bearbeitet, wie wir es aus unserer Perspektive können. Weil, wie gesagt, bei der Hochzeit sehr viel mehr noch dranhängt, sehr viel mehr ideeller Werte, sehr viele Emotionen dran ist. Aber hoffentlich haben wir ein paar Anregungen liefern können, wie man einfach so ein paar Kleinigkeiten ändern und ja einfach überdenken kann. Und wir haben auch heute wieder eine Frage zugeschickt bekommen, und zwar von meiner Namensvetterin, der Anna. Die fragt, wen sollte man eigentlich zum Brautberatungstermin wirklich mitnehmen und wen kann man sich sparen?
Das ist so eine richtig schwierige Frage. Ich bin ja immer wieder am Telefon, wenn Damen anrufen und den Termin vereinbaren. Und dann höre ich, dass sie sagt, ja, wissen Sie, ich bin ja in Karenz, aber meine Freundinnen und die kann da nicht und die kann da nicht und die Mama arbeitet da und die Schwester tut da und da. Also die richten sich nach 3, 4, 5, 6 Personen und gehen nicht von dem aus, was sie selber wollen oder wann sie selber Zeit haben. Ja, und wen man da mitnimmt, war auch vor kurzem wieder die Frage, dass die Braut gesagt hat, na ja, ich habe 3 Trauzeuginnen, also 3 Brautjungfern, dann habe ich nur die Mama, dann habe ich nur meine Schwester und dann möchte nur die Oma mich auch unbedingt noch mit. Nein, wir wären schon 6 Begleitpersonen, gingen da schon mit. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das auch tatsächlich will. Ne, ob das auch in ihr Wunsch ist, ob sie sich das also vorgestellt hat. Und sie hat gesagt, na ja, sie kann fast nicht aus, weil bei der einen Freundin war sie auch dabei und die andere hat gesagt, wenn du mich da jetzt nicht mitnimmst, dann bin ich echt sauer, dann spinne ich auf die so in der Richtung. Und dann habe ich gesagt, so liebe Braut, ja, also ich kann nur die Empfehlung geben, nimm die Personen mit, die für dich ganz, ganz wichtig sind. Es muss nicht jede Freundin, jede Brautjungfer, jede Trauzeugin das Kleid schon vor der Hochzeit gesehen haben. Nein. Und ganz ehrlich, eine Freundin, die auf mich spinnt, weil ich sie nicht mitnehmen möchte, weil ich der Mutter und der Schwester den Vorzug gebe, da frage ich schon mal, ist das auch so wirklich meine richtige beste Freundin oder ist es eine Freundin? Weil jeder, der da eingeladen wird, muss wissen, das ist eine ganz besondere Ehre. Das ist etwas ganz Besonderes und das gehört auch wertgeschätzt. Und wenn ich sage, ich habe den Termin am 5. Oktober und irgendwer sagt mir, da kann ich nicht, weil da habe ich einen Friseurtermin, ja, dann sage ich, okay, dann geh du zum Friseur und ich gehe mein Brautkleid aussuchen und es geht halt jemand anderer mit. Weil wenn der Friseur wichtiger ist als ich, dann sind wir schon fertig. Ja, also da bin ich einfach der Meinung, jemanden, dem es wichtig ist, dabei zu sein, der findet einen Weg, diesen Termin wahrzunehmen. Und wem das nicht so wichtig ist, danke, der soll es lassen. Ja? Und ich sage den Bräuten dann auch immer, liebe Braut, kannst dich gerne auf mich berufen, kannst gerne sagen, die Frau Röhrlinger von Hänsel und Gretel, die hat gesagt, ja, ich soll maximal 3 Begleitpersonen mitnehmen und ich soll nur die mitnehmen, die mir wichtig sind und ich darf ruhig egoistisch sein. Also redet euch da ruhig auf mich aus und sagt, das passt so.
Das ist eine gute Ausrede sozusagen. So, und dann hat uns die Viola noch eine Anregung geschickt und zwar haben wir in einer vorherigen Folge, hast du schon mal angedeutet, dass es ja verschiedene Ausschnitte gibt, die zu verschiedenen Gesichtsformen passen.
Ja, ganz
und dann
richtig.
Hat sie uns gefragt, ob wir in einer zukünftigen Folge mal eben auf die Typenberatung von Hänsel und Gretel eingehen können. Und das haben wir sozusagen auch notiert, steht
das
auf unserer Liste.
Das machen wir ganz sicher und das machen wir auch auf Instagram werden wir da jetzt da demnächst ein paar Videos drehen, wo wir dann zeigen, welche Ausschnitte für welche Typen gut passen, für welche Gesichtsformen gut passen und so weiter. Ja, da werden wir einiges aus unserem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich würde fast sagen, das ist auch ein Thema, was einfach auf Instagram vielleicht auch ein bisschen besser zu veranschaulichen ist, als wenn wir hier drüber reden. Aber Viola, wir haben es uns aufgeschrieben.
Genau.
Sehr gut. So. Das war's schon wieder mit Folge 7. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Hochzeitstrends in Österreich, über regionale Besonderheiten und vor allem auch einfach Traditionen, die wir euch gerne nahelegen würden. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal bei Ja und Jetzt.
Tschüss, pfiat euch.
So, und wie immer gilt auch, bei Fragen rund um das Thema Hochzeit oder wenn ihr Anregungen für Themen habt, dann schreibt uns das bitte über Instagram auf unserem Kanal @ja_und_jetzt_hochzeitspodcast. Tschüss!
Bye-bye!
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.